Der Tag an dem. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Hunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten.
Wir sind wieder mal für euch da mit einer neuen Folge von Der Tag an dem. Heute geht es um den 21. April 1643. Olaf, das ist, glaube ich, der in der Geschichte früheste Tag, den wir bisher in diesem Podcast besprochen haben. Was ist denn da passiert?
Moin, Matthias. Ja, das ist tatsächlich der früheste Tag bisher, aber keine Sorge, es werden noch ans andere Tage kommen, noch weiter zurückliegen. An dem Tag, am 21. April 1643, hat der Dänenkönig Christian IV., dem Hamburger Reeder Johan Behn, der eigentlich aus Niederlanden stammte, das Privileg verliehen, im Nordmeer Jagd auf Wale und Robben zu machen. Und das war der Beginn der sogenannten Hamburger Grönlandfahrt. So wurde diese Walfangperiode genannt, die Grönlandfahrt.
Also, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben eine blutrünstige Folge vor uns mit vielen Erkenntnissen und einem sehr wichtigen Abschnitt für die Hamburger Geschichte. Ich darf ja immer die dummen Fragen stellen. Olaf, ist das jetzt eigentlich 1643? Jetzt, mir liegt auf den Lippen zu sagen, das ist ja noch richtig tiefes Mittelalter.
Ja, das ist falsch. Hättest du mal in Geschichte aufgepasst, ne? Ja. Also man nimmt, also es ist nicht ganz klar definiert, es gibt verschiedene Definitionen fürs Mittelalter, aber es ist die Zeit zwischen dem Jahr 500 und dem Jahr 1500 in etwa. Also man sagt auch, die Entdeckung Amerikas sei der Wendepunkt vom Mittelalter zur Neuzeit. Auf jeden Fall, ganz egal nach welcher Definition, 1643 ist auf jeden Fall ganz klar Neuzeit.
Neuzeit. Also, diese Folge handelt von der Neuzeit und von dem Walfang in Hamburg. Ja, dann erklär doch mal, was ist denn genau mit diesem Privileg verbunden? Also, was durfte der Reeder Behn dann machen?
Der durfte das machen, was bis dahin nur die Dänen selber und die Holländer und die Niederländer taten. Der konnte ins Nordmeer fahren mit seinen Schiffen und dort auf die Jagd nach Walen und Robben und so weiter gehen. Grönlandfahrt nannte man das, obwohl die gar nicht bei Grönland gejagt haben. Das war eine Vereinfachung wohl. In Wahrheit haben sie in der Barentssee bei Spitzbergen gejagt. Und dort im Nordwesten dieses Archipels, 3 Meilen südlich von Magdalenefjord, existiert heute noch die sogenannte Hamburg-Bukta, die Hamburger Bucht. Und die heißt so, weil damals Hamburgs Walfänger diesen Ort zu ihrer, ich sag mal, Basisstation machten.
Dann erzähl uns doch mal, warum waren die Wale und warum war der Walfang in dieser Zeit so wichtig und warum auch speziell, warum sind die Hamburger extra dahin gefahren, um die Wale zu sammeln?
Also, die sind dahin gefahren, weil es halt sich rumgesprochen hatte, dass es dort Wale gab. Und Wale, beziehungsweise ihr Fett, darauf ging es nämlich in erster Linie, ihr Fett war unfassbar wichtig. Walöl, das war der Schmier- und Brennstoff einer ganzen Epoche. Mit dem Öl der Wale wurden Straßen und Häuser beleuchtet und Maschinen betrieben. Das Öl wurde als Speisefett verwendet und zu medizinischen Salben und anderen Körperpflegemitteln weiterverarbeitet. Daneben wurde auch das sogenannte Fischbein verwertet. Das ist eine hornartige, elastische Substanz aus den Barten der Wale. Daraus wurden Korsettstangen, Knöpfe, Kämme, Lineale und Reifröcke hergestellt. So eine Art frühes Plastik. Das war einerseits total hart und gleichzeitig doch elastisch. Das machte es so besonders und auch sehr wertvoll, das Fischbein.
Wenn man heutzutage über Walfang spricht, dann geht es ja auch schon viel um Tierschutz und um den blutrünstigen Aspekt und auch den schrecklichen Kampf dieser Tiere. Glaubst du, dass das damals auch in der Bevölkerung schon ein Thema war, 1643? Oder wie wurde das damals wahrgenommen?
Also ich glaube, dass es für so Tierschutz und Umwelt und so damals noch keinen wirklichen Sinn gab. Nein, die einfachen Leute litten Not. Die brauchten diesen Job, die brauchten diese Arbeit. Es waren ja vor allen Dingen Landwirte, die mit ihrem bisschen Landwirtschaft, mit ihren zwei Kühen und der ein bisschen Feldarbeit ihre Familie nicht ernähren konnten. Und auf der anderen Seite gab es natürlich die Hamburger Pfeffersäcke, die große Profite damit machten. Das war ein Riesengeschäft. Man konnte richtig viel Geld verdienen, weil eben dieses Öl so bedeutsam war und es einem aus den Händen gerissen wurde.
Und wie lief genau dieser Walfang damals ab? Also wie wurde letzten Endes der Wal gefangen?
am Anfang dieser Hamburger Grönlandfahrt, als es noch sehr viele Wale in der Barentssee bei Spitzbergen gab, da lief es so ab, dass die Walfänger in ihrer Hamburg-Bucht, in ihrer Hamburger Bucht Ausschau hielten nach dem sogenannten Blas der Wale. Das ist diese Fontäne, die aufsteigt, wenn die Wale aufgetaucht sind und ausatmen. Und das war verräterisch. Daran erkannten die Walfänger, da ist Beute zu holen. Dann sind sie mit ihren Schiffen näher rangefahren, haben dann die Schaluppen, die kleinen Fangboote, zu Wasser gelassen und haben sich dann rudernd den Meeressäugern bis auf wenige Meter genähert. Und schafften sie das, dann schleuderten sie Harpunen an, und an den Harpunen hing hinten eine Leine. Und wenn jemand traf, dann war das noch lange nicht das Ende des Kampfes, eher der Anfang. Es konnte leicht passieren, dass das Tier im Todeskampf mit der Schwanzflosse um sich schlug und dabei die Männer in den Schaluppen tötete. Wenn der Wal vor Schreck und Schmerz in die Tiefe abtauchte, kam es darauf an, genug Leine zu geben und sich mitziehen zu lassen und so lange zu warten, das konnten Stunden sein oder ein ganzer Tag, so lange zu warten, bis das Tier ermüdet auftauchte. Und dann, da kam es den Gnadenstoß ins Herz und das ganze Wasser rundherum war voller Blut. Dieser Todeskampf muss für das Tier furchtbar gewesen sein, denn Wale sind unglaublich sensible Tiere.
Ich erinnere mich, dass im Museum für Hamburgische Geschichte diese Situation des Walkampfes auch dargestellt wurde. Olaf, dazu vielleicht zwei Fragen. Einmal, was waren das für Wale, die damals gefangen wurden? Und wie ging es dann weiter, wenn der Wal erfolgreich gefangen wurde?
Ja, Matthias, also die Hamburger Walfänger hatten es vor allen Dingen abgesehen auf den Grönlandwal. Der wird rund 18 Meter lang und ist so schwer wie 20 Elefanten. Allein die Zunge kann ein Gewicht von 900 Kilogramm erreichen. Und das Schöne an ihm, aus Sicht der Walfänger, er ist ein sehr langsamer Schwimmer und deshalb eine sehr leichte Beute. Wenn das Tier nun erlegt war, wurde es ans Mutterschiff herangezogen. Wir waren ja eben in den Schaluppen. Mit den Schaluppen wurde der Wal erlegt. Dann wurde es also der Kadaver an das Mutterschiff herangezogen, festgemacht. Und die sogenannten Speckschneider traten in Aktion. Die haben dann Streifen für Streifen dem Tier die Speckschwarte abgezogen, die viele Zentimeter dick war. Und diese Speckschwarte wurde in Stücke geschnitten und wurde in Fässer gepackt und dann später in Hamburg, in St. Pauli, in den sogenannten Trankochereien ausgekocht. Da entstand dann das Walöl. Das war übrigens eine unheimlich furchtbar stinkende Geschichte mit dem Auskochen des Fetts, des Specks. Deshalb auch hat man es auch in St. Pauli angesiedelt, weil da wurde ja alles platziert, was man in der Stadt nicht haben wollte. Das ist halt das Schicksal von St. Pauli. So wurde der Wal dann weiter verarbeitet.
Und welche Berufe gab es da? Und du hast es vorhin schon angedeutet, das war auch ein bestimmter Schlag Menschen, die da auf den Schiffen unterwegs waren, um die Wale zu fangen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie teilte sich das in verschiedene Berufsstände ein?
Also zunächst mal zu den verschiedenen Berufen an Bord. Der Chef vom Ganzen war der Kommandeur, das sagt schon der Name. Der hatte das Sagen. Er war meistens auch der Harpunierer, also er leitete das Schiff und er leitete auch den Walfang. Also es gab den Kommandeur, es gab den Steuermann, es gab die Harpunierer und die Speckschneider. Und all das waren sogenannte Partfahrer, Part von Teil. Das hieß nämlich, sie waren am Gewinn beteiligt und konnten also viel Geld verdienen, wenn es gut lief. Oder eben gingen ganz leer aus, wenn kein Fang gemacht wurde. Demgegenüber bekamen die einfachen Seeleute eine feste Heuer und natürlich eine sehr geringe feste Heuer. Die Menschen an Bord, die Schiffe waren ja aus Hamburg, Hamburger Reeder, denen gehörten die Schiffe. Aber die Besatzungsmitglieder, die kamen gar nicht aus Hamburg. Das waren Menschen aus den Elbmarschen und den Nordseeküstengebieten. Viele kamen aus Ameland, von Amrum, Borkum, Föhr, Römm und Sylt. Es waren Bauern, deren Ackerflächen bei der verheerenden Sturmflut von 1634, der berühmten Grode-Mann-Dränke, verschlammt und versalzten waren und von den Erträgen konnten sie ihre Familie nicht mehr ernähren. Und deshalb mussten sie jetzt im Frühjahr, wenn die Walfangsaison startete, losziehen, Frauen und Kinder allein lassen. Die haben sich dann allein um den Hof kümmern müssen. Und für Monate war der Hausherr nicht mehr gesehen, wenn er überhaupt jemals wiederkam. Denn viele verloren beim Walfang ihr Leben. Übrigens nicht eigentlich beim Kampf mit dem Wal. Das war nicht mal das Gefährlichste an der ganzen Reise. Viele Walfänger erkrankten, es waren unheimliche Strapazen an Bord und die Temperatur und es war kalt und es gab schlechtes Essen. Manche fielen auch einem Schiffsunglück zum Opfer, denn häufiger, wenn die Kommandeure es im Sommer nicht rechtzeitig schafften, die Schiffe in die Heimathäfen zu bekommen, dann konnte es passieren, dass die Schiffe vom Packeis eingeschlossen wurden und zerquetscht wurden. Und dann hieß es dazu überwintern und das haben halt nicht alle überlebt, wie man sich vorstellen kann.
Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Also auf hoher See war es sicher nicht einfach.
Das war ein sehr eintöniges Leben an Bord. Später, ich habe ja vorhin erzählt, dass am Anfang, als der Walfang losging im 17. Jahrhundert, es noch relativ leicht war, einen Wal zu finden, weil die Meere voll waren. Später, schon 100 Jahre später, wegen dieser extensiven Jagd, die da betrieben worden war, all die Jahre, waren die Meere fast leer gefischt. Und auch vor Spitzbergen fanden die Hamburger nichts mehr und sie mussten dann weiter rausfahren bis zur Packeisgrenze. Und manchmal haben sie Wochen und Monate gar keinen Wal zu Gesicht bekommen, sind da rumgekreuzt und haben gewartet und gewartet und gewartet. Warten, das war dann irgendwann die Hauptbeschäftigung von solchen Seeleuten. Es gab wenig vernünftige Lebensmittel, es gab kaum Vitamine, weil sie auch keine Häfen anlaufen konnten zwischendurch, um dort frische Lebensmittel an Bord zu nehmen, denn da gab es ja keine Häfen. Sie hatten also nur Gepökeltes und Getrocknetes, was sie zu essen bekamen. Folge von Vitaminmangel ist Skorbut, Zahnfleischbluten, schmerzende Knochen, hohes Fieber und allgemeine Erschöpfung. Das waren die typischen Symptome. Dagegen gab es dann nur ein Mittel, nämlich ein vitaminreiches Kraut, das auf Spitzbergen wuchs und das die Matrosen Grönlandsalat nannten. Und wer davon aß, der war dann ganz schnell wieder gesund.
Und erzähl uns mal, was waren so die großen Hochzeiten des Walfangs für Hamburg? Also einmal ganz am Anfang wahrscheinlich, als dieses Privileg erteilt wurde, aber gab es in der Geschichte von Hamburg nochmal unterschiedliche Phasen, wo eben der Walfang nochmal eine Renaissance erlebt hat?
Ja, also zunächst mal dieser historische Walfang, diese sogenannten Grönlandfahrten, die endeten 1862, da fuhren Hamburgs Walfänger zum letzten Mal raus. Übrigens nicht nur deshalb, weil es keine Wale mehr gab oder kaum noch Wale mehr gab, kaum noch Beute gemacht werden konnte. Hinzu kam, was viel wichtiger war, denn die Walprodukte, das Öl wurde einfach nicht mehr gebraucht oder immer weniger gebraucht. Petroleum löste den Waltran als Beleuchtungsmittel ab, war erstens billiger und zweitens leuchtete Petroleum auch viel heller. Und hinzu kommt noch was anderes, die Damenmode änderte sich. Die Frauen trugen immer seltener Corsagen oder ihr Korsett, das ja aus dem Fischbein gemacht wurde. Und deshalb war halt Walfang nicht mehr lukrativ. Also 200 Jahre hat es gedauert, dieser Boom. Dann war es vorbei. Übrigens, in diesen 200 Jahren hat die Hansestadt 565 Schiffe auf die Jagd ins Eismeer geschickt. 6000 Arktisfahrten sind belegt und keiner weiß, wie viele Tiere in der Zeit umgekommen sind. Dann war erstmal Schluss. Bis in die 30er Jahre, bis zu den Nazis. Die hatten nämlich das Ziel, unabhängig von den Fettimporten zu werden und haben dann 69 Schiffe in die Arktis geschickt. Allerdings hat das nicht lange gedauert. Dann begann der Zweite Weltkrieg und die Fangschiffe wurden in Kriegsschiffe verwandelt und in den Dienst der Marine gestellt. So, nach 45 gab es keine deutsche Walfangflotte mehr. Allerdings gab es schon noch Hamburger und andere Norddeutsche, die vom Walfang lebten, meistens aus finanzieller Not. Die heuerten nämlich auf den Schiffen von Aristoteles Onassis an, diesen berühmten griechischen Reeder. Der besaß umgerüstete ehemalige Korvetten der US-Marine und ließ vor der Küste Perus, übrigens ohne auf irgendwelche Fangquoten zu achten, auf alles schießen, was den Leuten vor die Harpune kam. Bis 1957, da gab Onassis den Walfang auf.
Ja, dann würde ich mal zum Ende noch eine Frage stellen, und zwar, wenn man jetzt durch Hamburg läuft und sich an diese Zeit erinnern möchte oder sich generell mit dem Thema Walfang auseinandersetzt, gibt es irgendwo in Hamburg noch einen Ort, wo man an diese Zeit erinnert werden kann?
Ja, vieles nicht mehr, anders übrigens als auf den Nordseeinseln. Da habe ich schon noch manches Haus im Kopf, wo auch solche Walknochen vor der Tür stehen, vor den Häusern stehen, wie so ein Torbogen. Aber in Hamburg gibt es auch eine Stelle, wo man noch an diese Zeit erinnert wird, nämlich die Kirche St. Nikolai in Billwerder. Dort am Rande von Hamburg lebte vor knapp 400 Jahren ein Walfänger, also wahrscheinlich waren es mehrere, aber hier geht es um einen ganz konkreten. Und nachdem der gestorben ist, wurden die Unterkieferknochen des getöteten Tieres auf sein Grab gestellt, direkt vor der Kirche. Das sah aus wie ein Torbogen. Und heute, inzwischen ist der Torbogen nicht mehr da, die Knochen auch ziemlich verwittert. Und die Reste der Knochen befinden sich jetzt im Inneren des Gotteshauses und werden als historisches Relikt dort aufbewahrt. Naja, und dann gibt's noch, weil du ja schon mal vom Museum für Hamburgische Geschichte gesprochen hast, dann gibt es auch noch in diesem Museum ein Wahl-Schulterblatt, das da ausgestellt ist, das als Wirtshausschild über einer Kneipe hing. Und daher, vielleicht weißt du das, Matthias, kommt auch der Straßenname Schulterblatt, denn dieses Schulterblatt hing eben von der Kneipe und diese Kneipe befand sich in genau der Straße, die heute Schulterblatt heißt.
Ich wusste es nicht und ich denke mal, viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch nicht. Super, vielen Dank, Olaf. Ja, dann würde ich sagen, wer sich auch noch die Bilder dazu angucken möchte, was hast du für Fotos rausgesucht? Was wird es in der Printausgabe da noch zu sehen geben zum Walfang?
Also es gibt ein ganz tolles Gemälde, das hängt im Altonaer Museum. Das Gemälde zeigen wir, das ist die Optik, wie wir das im Journalismus nennen, das Hauptbild, das also einem sofort ins Auge fällt, wenn man auf die erste der beiden Doppelseiten schaut. Das ein Gemälde, das zeigt sieben Schiffe, sieben Walfangschiffe in voller Aktion. Man sieht also Wale, die tauchen und blasen und man sieht die Walfänger in den Schaluppen. Das ist wirklich ein ganz tolles Gemälde und im Mittelpunkt dieser sieben Schiffe, das prächtigste, größte, das sich dem Betrachter geradezu aufdrängt, ist eins aus Hamburg. Man kann es an der Flagge erkennen. Wir zeigen außerdem diese Walknochen, von denen ich gerade gesprochen habe, in dieser Kirche in Bilwerder. Wir zeigen eine Harpune, wir zeigen noch eine Zeichnung eines Schiffes aus dem 19. Jahrhundert mit so einer modernen Gun, wie das hieß. Da sind die nicht mehr mit Schaluppen rausgefahren und haben die Harpunen geworfen. Da haben sie dann mit einer Harpunenkanone von Bord aus geschossen, was natürlich erst recht dazu beitrug, dass es bald keine Wale mehr gab. Und ja, was zeigen wir noch? Ach ja, und wir zeigen noch Kunstwerke, die Walfänger hergestellt haben, nämlich in den Stunden und Tagen und Wochen der Langeweile an Bord, wenn sie auf Beute warteten. Dann haben die angefangen, mit Messern in Walzähnen und Walknochen Bilder reinzuritzen oder daraus Skulpturen zu machen. Aber diese Geschichte mit dem Reinritzen von Bildern, das hat auch einen Namen, das heißt Scrimshaw und ist eine ganz tolle Kunst und viele Museen, auch in Museen an der schleswig-holsteinischen Küste, werden die heute noch ausgestellt.
Super. Also, das Ganze ist am Samstag, den 12. März 2022, bei der Tag, an dem in der Hamburger Morgenpost sich anzuschauen. Vielen, vielen Dank, Olaf. Das war sehr aufschlussreich. Ich habe ehrlich gesagt lange nicht mehr über den Walfang nachgedacht und wie gut, dass diese Zeit hinter uns liegt. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Ereignis in der Hamburger Geschichte gewesen, der 21. April 1643, als das Privileg zum Walfang gegeben wurde. Vielen Dank, Olaf.
Und in der Neuzeit.
In der Neuzeit. Ja, siehst du, ich lerne ja auch immer das dazu. Deswegen mache ich das noch. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.
Okay, danke, Matthias.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.